Also deshalb sage ich euch erstmal willkommen in der Provinz. Also ich fange jetzt nicht an, euch mit einer Definition zu langweilen. Ich könnte da viel über Nähe und Identifikationsüberprüfbarkeit, Einflussmöglichkeiten reden. Lassen wir es erstmal. Ich will euch mal mit zwei Beispielen da einführen. Also wir haben ja in Stuttgart diese Firma Daimler Chrysler, die vor noch nicht allzu langer Zeit ja die Hochzeit im Himmel gefeiert hat. Also Daimler mit Chrysler. Und der damalige Chef, Big-Jürgen Schrempp, hat ja dann die Welt AG ausgerufen, ist lieber nach Auburn Hills gefahren, als in seinem von ihm sogenannten Bullshit Castle zu sitzen in Stuttgart-Möhringen, und war der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist. Jetzt vor kurzem, das habt ihr alle mitgekriegt, ist diese Hochzeit im Himmel ja geschieden worden. Jetzt sind wir nur noch Daimler. Und Daimler ist plötzlich wieder, nachdem sie über Jahre um den Globus gechattet sind, im eigenen Flugzeug, wieder in Stuttgart. Also da kann man nur sagen, welcome back in Stuttgart, in der Provinz. Zweites Beispiel. Ich habe eine Geschichte gemacht, oder über viele Jahre verfolgt, eine Familie, die bulimische Kinder hatte, von denen eines fast gestorben ist. Und darüber hat sich eine jahrelange Auseinandersetzung vor Jugendämtern, Gerichten und entwickelt. Kurzum, die Eltern wurden für verantwortlich gehalten dafür, dass zumindest eine Tochter hier zugrunde gegangen ist, wurden in den Knast gesteckt. Und wie gesagt, ich habe diese Familiendynamik hier über Jahre hin verfolgt und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass es hier keine eindeutigen Täter und keine eindeutigen Opfer gibt, weil diese drei Mädchen, diese drei bulimischen Mädchen, eine Power entwickelt haben, vor der letztendlich oder an der letztendlich auch die Eltern gescheitert sind. Also bin ich zum Justizminister gegangen, der das Gnadenrecht hat. Also der kann sagen, ihr zwei Eltern, wenn ich davon überzeugt bin, müsst ihr nicht in den Knast oder ihr kriegt zumindest Hafterleichterung oder Haftverkürzung. Den Herrn habe ich aufgesucht in seinem Amtszimmer und habe dann auch eine Geschichte darüber geschrieben, die da begann mit dem Satz, dass der Herr Minister seine Daumen unter den Balligürtel eingehakt habe und dann gesagt habe, nein, keine Gnade für die Eltern. Ich glaube, so zwei Monate später traf ich ihn wieder bei irgendeinem wichtigen Empfang. Dann kommt er zu mir her und sagt, schauen Sie, Herr Freudenreich, ich habe heute wieder meinen Balligürtel an. Also so viel zum Thema Nähe, Provinz. Ne? Man kennt sich, man weiß, was der eine und was der andere tut. Und ich habe daraus eben gelernt, aber das nur am Rande, dass das offensichtlich war, was ihm im Kopf geblieben ist, der Balligürtel. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das eigentlich eher so ein Nebenaspekt war, aber der mir wichtig war. Aber es war das, was er sich gemerkt hat.
Was zeichnet ein Balligürtel aus?
Hat er es erstmal halt sackteuer. Ne? Also ich habe auch keinen, ich weiß also nicht, was der kostet, aber ich schätze mal, also von uns wird wahrscheinlich keiner einen anhaben.
Ja, insofern war es ja keine Nebensächlichkeit.
Ja, das war eine Gemeinheit.
Die Geste gewählt.
Ja, klar. Also ich spreche mich da nicht frei von Schuld. Es war natürlich eine gezielte Boshaftigkeit. Und die ist offensichtlich auch so angekommen.
Von inwiefern Boshaftigkeit?
Naja, also im Kontext. Also da ging es um arme Leute, die ein schweres Schicksal haben. Und die dann, wie gesagt, auch in den Knast gewandert sind. Und also man muss sich vielleicht auch die Position die, vorstellen oder die Positur, in die er sich gestellt hat. Ne? Also, ja, es hat schon gepasst, aber also richtig nett war es nicht, sagen wir mal.
Es gehört halt eigentlich nicht zur Sache dazu, ob er teure Gürtel hat oder nicht.
Ich dachte schon. Ja. Ich fand, dass das passt.
Ich meine, ich wollte jetzt in den Aspekt der Gemeinheit sozusagen da rausarbeiten, ist sozusagen, er ist erstmal nur Minister und dann.
Ich kenne die Geschichte jetzt nicht, aber würde ich hundertprozentig so als gerechtfertigt sehen, sehe ich
nicht erstmal. Das sah ich auch so. Okay. Mhm. Also, vielleicht kann ich da auch dann gleich anknüpfen dran. Bevor ich dann zur Geschichte komme, die Sie da vorliegen haben. Also was meine eigene Herangehensweise an solche Geschichten anbelangt, was meine Position dazu, meine Haltung dazu betrifft. Also ich bin kein, sagen wir es mal so, kein ausgewogener Journalist. Ich halte auch nichts von einer sogenannten Objektivität. Sondern ich glaube, eine gute Reportage ist in der Tat nur zu schreiben, wenn man dazu, wenn man eine Haltung hat zu dem Thema, über das man schreibt. Und wenn man die dann auch tatsächlich zum Ausdruck bringt, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt den Zeigefinger hebe und sage, das ist das Schwein oder das ist der Gute und das ist der Böse, ne? Sondern, das wissen wir alle, ne? Das hat natürlich was mit der Auswahl des Themas zu tun, das hat was mit der Auswahl der Personen, die man heranzieht, zu tun, mit der Präsentation der Argumente. Und letztendlich dann natürlich damit, was ich damit veranstalte, ne? Mit diesen Menschen. Und ich habe euch deshalb dieses Beispiel, also diese Geschichte über die Langzeitarbeitslosen rausgesucht, weil ich finde, dass man da schon das eine oder andere dran erklären kann, was so eine Position jetzt betrifft, die ich zu diesen Dingen habe. Also da geht es ums Einmischen, da geht es um Einfluss nehmen, da geht es auch darum zu bedenken, was hat es für Wirkungen. Aber für mich bedeutet das, wenn man so will, auch so einen quasi anwaltschaftlichen Journalismus zu betreiben. Also ich habe durchaus ein Weltbild. Ich habe auch manchmal eine Idee, was ist gut und was ist böse, was ist schlecht und was ist oder was ist falsch und was ist richtig. Das hängt vielleicht auch so mit meinem Alter zusammen, mit meiner eigenen Sozialisation. Also ich bin ja Soziologe von Haus aus und habe so noch die Ausläufer der 68er-Zeit mitgekriegt. Also das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ausgewählt habe ich die Reportage auch deshalb, weil zu dem Zeitpunkt, Stichwort Aktualität, die Unterschichtendebatte in der Republik tobte. Da ist ja soziologisch, ideologisch, technokratisch über diesen Begriff der Unterschicht debattiert worden. Und ich hatte immer den Eindruck, wie so häufig, dass da von sehr hoher Warte, praktisch von oben runter, debattiert wird und im Grunde nicht gefragt wird, was sind das eigentlich für Leute? Also was bewegt die? Was haben die für Lebensschicksale, auch für Lebenswirklichkeiten? Es wäre doch mal spannend, da genau hinzugucken. Und das natürlich auch in einer Stadt wie Stuttgart. Ich weiß nicht, ob irgendein Schwabe noch da ist. Die Nina kennt die Stadt wenigstens. Also Stuttgart ist eine reiche Stadt. Und außerdem können wir alles. Wir sind, und zum Dritten sind wir Spitze. Und zwar überall. Also im Fußball sowieso jetzt, im Autobauen auch. Dann verleihen wir jetzt auch schon Bambis. Großartige Geschichte. Und wir sind möglicherweise auch Spitze im Verteilen von Lebensmitteln an Bedürftige. Dazu gibt es sogenannte schwäbische Tafeln. Schwäbisch muss das dann schon sein. in denen billige Lebensmittel, man kann fast nicht mehr von Verkaufen reden, sondern die werden dort verteilt. Und die haben einen großen, großen Zulauf. Mein Vorteil war jetzt, dass ein solcher Laden bei mir um die Ecke ist. Da bin ich immer vorbeigelaufen, wie man das halt so macht, man guckt nicht so arg hin. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass dort eben nicht mehr so die klassische Klientel einkauft, sondern es schon auch gut situiertere Menschen sind, was man ja am Äußeren erkennen kann. Also Frauen in adretten Blüsleins und auch Männer mit Bügelfaltenhosen. Da dachte ich, hoppla, ne, da muss sich irgendwas verändert haben. Und habe mich dann mal bei dem Gründer dieser schwäbischen Tafeln einfach angemeldet und habe gesagt, also jetzt erzählen Sie mir doch mal, was ist da los? Und der hat es bestätigt, ja, dass in der Tat jetzt auch der Bürger, der Stuttgarter, der schwäbische Bürger in der schwäbischen Tafel einkauft, wo vorher nur, wie sagt man das, Obdachlose ist, also der richtige, der politisch korrekte Ausdruck, Obdachlose waren, beziehungsweise eben Menschen mit Migrantenhintergrund, also Ausländer, Türken vor allem. Ne? Dass die Armut jetzt eben so, man sagt es ja auch denn so gerne, inzwischen in der Mitte der Stuttgarter Gesellschaft angekommen ist. Ne? Das war für mich dann eigentlich so der Anlass nachzufragen, was sind das für Leute? Dann wird es halt erstmal ein bisschen schwierig, klar, weil die haben keinerlei Interesse dran, irgendwo öffentlich aufzutauchen. Ne? Das ist, also für einen Schwaben ist das natürlich ganz furchtbar. Und der Schwabe kauft bei Bräuninger, wenn das jemand was sagen sollte, aber nicht in der schwäbischen Tafel. Also musste ich erstmal gucken, wer kommt dafür in Frage? Man geht da denn rein, läuft ein bisschen besinnungslos, orientierungslos rum und spricht dann diese Menschen an, die natürlich da sehr, nennen wir es mal nett, zögerlich sind, zurückhaltend, um nicht zu sagen, sofort Nein sagen.
Eine kurze Frage. Mhm. Gehst rein, haben gleich gesagt, ich bin ein Reporter und ich muss eine Geschichte schreiben, oder haben Sie erstmal ein Gespräch angefangen und dann irgendwann Ihr Anliegen?
Also ich bin erstmal mit Tarnkappe reingegangen. Ich wollte ihn nicht von vornherein verschrecken, ja. Um auch selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, was da los ist, was mit diesen Leuten los ist. Also,
was hatten Sie für eine Hose?
Ich habe keine Tarnkleidung oder so. Ne? Also ich habe mich da auch nicht verkleiden müssen. Das war okay.
Aber die Mitarbeiter wussten schon Bescheid.
Das musste ich tun, klar. Ne?
Also, haben die bei der Auswahl irgendwie schon gesagt, die können mitspielen oder wie auch immer? Oder haben sie das ganz alleine machen?
Nee, die haben mir, insoweit waren die hilfreich gesagt, also jetzt passen sie auf, da hinten bei den Gurken, steht ein Mann, also mit dem könnte es vielleicht möglich sein zu sprechen, während die Dame bei den Salatköpfen, das können sie gleich vergessen. Also insofern war so eine gewisse Vororientierung da, und dann habe ich halt mich da durchgewurschtelt erstmal.
Ich würde mir das jetzt gerne ein bisschen näher vorstellen. Weil das kann ich mir jetzt nicht so richtig. Wie muss man sich da vorstellen?
Also die konkrete Situation. Also Sie gehen da natürlich erstmal selber mit dem Scheißgefühl hin. Also, weil das ist ja für beide Teile nicht sonderlich angenehm. Ne? Jetzt hinzugehen und sagen, Sie sind doch ein Langzeitarbeitsloser, das hat mir die Dame von der schwäbischen Tafel erzählt, jetzt erzählen Sie doch mal, das geht natürlich nicht. Ne? Sondern muss den Menschen dann, also ich habe mich nicht verstellt dann, ne? Mhm. Sondern habe dann schon sehr schnell gesagt, ne? Dass ich von der Stuttgarter Zeitung bin, und dass ich mich einfach mal völlig unverbindlich natürlich mit ihm unterhalten wollte oder ihr unterhalten wollte. Und dann merkt man sehr schnell, ob der Rollladen sofort runtergeht oder ob er noch einen Spalt aufbleibt.
Also Tarnkappe, also nicht im Sinne von erstmal lange, lange Vorrede, sondern schon direkt
Ja, ja. Also ich wollte denen auch nichts vormachen und nicht wieder anschleimen und nee, also das hätte ich auch nicht für korrekt gefunden. Und das hat natürlich dann schon zur Folge, ne, dass man relativ schnell mitkriegt, ne, wer will und wer will nicht. Ne. Wobei das wirklich erst die erste, allererste Stufe ist. Ne. Also danach, wenn Sie mal so das erste Eis gebrochen haben, ne, und sich mit den Leuten verabreden, Sie können ja nicht mit denen da drin in dieser in diesem Laden reden, ne, sondern müssen dann gucken, dass sie mit denen an irgendeinem neutralen Ort reden können, am besten in der Kneipe halt, ne, also weil zu sich nach Hause, das schaffen sie nicht erst nach dem dritten oder vierten Gespräch. Ne. Und so habe ich dann halt, ich weiß nicht, wie viel ich da angequatscht habe, ne, so, aber es sind halt letztendlich zwei übrig geblieben, die auch da...
Von wie vielen?
Ich schätze, es waren 15 etwa, ne. Ja, ja, und es waren alles Begründungen, also Begründungen für die Absage, was, die ich nachvollziehen konnte. Ne?
Mhm. Und ich hab, wann haben die abgesagt? Ist ja was anderes, ob jetzt jemand beim ersten Gespräch oder nach dem ersten Gespräch sagt, nee, aber schreiben lieber nicht, oder ob ich dann schon drei Gespräche hinter mir habe und dann sagt er, nee, aber das möchte ich doch nicht oder so.
Das war sehr unterschiedlich. Also natürlich, die meisten Absagen kamen sofort. Ja. Ne? Also das waren sicher 10. Dann gab es einen weiteren Fall von einer alleinerziehenden Mutter, die gesagt hat, ja, sie macht's. Also, dann haben wir auch lange gesprochen, also wirklich mit allen stundenlange Gespräche dann geführt. Und dann sagt sie, ich kann es jetzt aber noch nicht entscheiden. Ich muss mit meiner Tochter erst auf dem Bauernhof in die Schweiz. Da hat sie irgendeinen Job gekriegt, Stall ausmisten. Ne? Und ich habe gesagt, okay, dann... ab in die Schweiz, überlegen Sie sich's. Also ich will niemanden drängen, ne? Das wäre ja völliger Quatsch, da jemanden zu überreden, ne? Zu seinem Glück oder Unglück, das weiß man ja nie alles so ganz genau. Ne? Und die hat mir dann abgesagt und gesagt, sie kann es nicht. Ne? Das ist dann auch wieder sehr schwäbisch. Sie wohnt in einem Vorort von Stuttgart, da ist die soziale Kontrolle natürlich perfekt. Da weiß jeder von jedem, was der tut. Und wenn sie dann, sagt sie, in der Zeitung steht als Langzeitarbeitslose, dann wird ihr der Vermieter sofort kündigen. Weil sowas will man in diesem Vorort nicht haben. Und die anderen, die gucken sie halt schräg an.
Machen Sie so Geschichten wie Namen ändern oder so? Oder sagen Sie, das geht nicht?
Also nehmen
Sie nur wirkliche Personen, die auch mit ihrem Namen dann in der Geschichte vorkommen wollen? Oder also würden Sie auch einen Namen ändern, um die Person zu schützen?
Also in dem Fall war es klar, ich würde die Geschichte nur machen, wenn die Betroffenen bereit sind, ihren vollen Namen zu nennen und sich auch fotografieren zu lassen. Das erhöht die Hürde natürlich extrem. Nur die Überlegung dabei war, dass das natürlich einen wesentlich höheren Grad an Authentizität hat. Wenn jemand wirklich hinsteht und sich nicht nur namentlich nennen lässt, sondern... das habt ihr wahrscheinlich nicht gekriegt, sondern sich auch ablichten lässt, also sein Gesicht zeigt. Ne? Also die haben sich dann so vorm Eisentor ablichten lassen.
Ist die dritte Person?
Das ist der Pfarrer. Ne? Ah, ja, okay. Also auch der war ganz wichtig, weil der war für sie sozusagen für die Vertrauensperson, die dafür... garantieren wäre zu viel, ne? Aber die, denen das Gefühl vermittelt hat, wir können das machen. Ne? Und den Pfarrer wiederum, den kenne ich halt, wie das ist in der Provinz, ne? Seit langer Zeit. Und der ist mir ewig dankbar, weil ich ihn nicht als Freund von Gudrun Ensslin geoutet habe. Also weil das ihn wiederum natürlich in große Schwierigkeiten bringen würde. Also der Pfaffe, der mit der Terroristen, mit der Terroristin und so, ne? Also der hat denen sozusagen das Grundgefühl gegeben, hier nicht verarscht zu werden, um es mal ganz klar zu sagen.
Und er war jetzt im Gespräch mit dabei immer, wenn Sie jetzt mit den Personen gesprochen haben, der Pfarrer?
Mhm.
Das nicht.
Der Pfarrer war, eigentlich immer die Rückkopplungsinstanz. Also wenn die beiden wieder mal gezweifelt haben, was sie ja natürlich immer machen, aber in dem Fall sind die Zweifel natürlich ganz besonders ausgeprägt, haben die sich dann wieder an den Pfarrer gewandt und gefragt, das ist eine schwierige Sache und was wird das alles? Was macht es mit uns? Was hat es für Auswirkungen auf uns? Dann hat er sozusagen ein seelsorgerliches Gespräch mit denen geführt. Und dann konnte es wieder weitergehen. Also das zog sich halt einfach so über längere Zeit. Ich habe es vergessen.
Ja, ich wollte das auch fragen, ob ich hätte es auch gedacht, dass sie eben gleich angeboten haben, zum Beispiel das zu anonymisieren oder irgendwie von hinten zu fotografieren.
Nee.
Aber die Gefahr bei sowas, die, wenn man sagt, die sollen die Namen nennen, und so ist natürlich, dass man dann wirklich nur die trifft, wo man sagt, okay, das ist noch einigermaßen vorzeigbar vielleicht.
Na gut, aber da das ja der geänderte Geschichte ist, die Würde, die Vorzeigbarkeit, ja, ist das dann nicht so schlimm.
Martin, gerade hast du die Brüllen laute nicht, okay. Gut.
Genau, dass die anderen, die man dann vielleicht hätte auch gerne dargestellt, dass die dann gleich sagen, nee, das kann ich nicht.
Ja, wobei.
Aber es ist okay, das denke ich.
Also so weit bin ich mit denen aller Regel, die ihn ja nicht wollten, gar nicht gekommen, ne? Sondern die haben sofort überlegt, was bedeutet das für mich in meiner Nachbarschaft und so weiter. Ne? Also insofern muss man natürlich auch sagen, dass das ungeheuer viel Mut erfordert hat. Ne? Das,
haben die schon eine Resonanz bekommen danach?
Ja, jeder hat 4 Jobangebote gekriegt. Also insofern war ich da zunächst mal ganz happy, weil so ich eigentlich auch immer denke, dass unser Job einen Sinn haben sollte. Ja. Also ich
nicht nur Angebote, sondern die haben auch einen Job jetzt.
Jetzt langsam. Ne? Also ich wähle ja schon auch meine Themen danach aus, ob sie einen Sinn haben, ob sie eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und wenn dann noch in dem Fall 4 Jobangebote pro Person rauskommen, dann kann man als Journalist natürlich sich eigentlich nicht mehr wünschen. Ne? Ich habe die kamen dann an mich, und ich habe das dann brav weitergeleitet. Aber, und das ist halt auch die Wahrheit, sie haben sich die 4 Jobangebote angeguckt und keiner hat funktioniert. Jetzt kann man sich fragen, warum. Es lag einfach daran, dass beide, also so sagen es nicht sie, es wäre ein Eingeständnis des eigenen Versagens, sondern so sagen es ihre Betreuer denn aus dieser aus diesem Kompass, dieser Betreuungsstelle. Sie sind so dieser Arbeitswelt inzwischen so weit entwöhnt, dass die diese Techniken nicht mehr drauf haben. Ne? Also Vorstellungsgespräch, sich präsentieren, sich verkaufen, ne? Guten Eindruck machen, bella figura. Ne? Also das war praktisch die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, dass sie es nimmer packen, sich dort so zu präsentieren, dass der Arbeitgeber sagt, okay, wir stellen wir ein. Also das wäre jetzt sozusagen die Nachfolgegeschichte, aber die wäre natürlich äußerst bitter. Also da muss man sich schon überlegen, ob...
Warum?
Naja, klar, massiv.
Also im Prinzip die Geschichte, die mit diesem Henning, wie hieß der sich frisieren sollte, rasieren? Ja. Da passiert es. Das wird ja dann verfolgt von allen Medien. Also gab dieses Zitat und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen arbeitet bei einem Radiosender und wählt Musikstücke aus. Aber das war nur das Letzte, was ich gelesen habe. Das ist aber halt im Prinzip auch so. Der hat eben auch viele Angebote gekriegt und konnte keins nutzen. Und im Prinzip ist das die Geschichte.
Also, ja. Also das war für mich auch eigentlich so eine ganz bittere Erkenntnis. Ich habe da auch nie damit gerechnet. Also obwohl ich gedacht habe, ne, ich kenne die beiden. Ne, wie gesagt, also stundenlange Gespräche immer wieder, Auszeiten dazwischen, Nachdenkphasen und so weiter. Man macht sich dann ja ein Bild, ne, und denkt, naja, das werden die schon gebacken kriegen. Ne? Und ich habe auch mit den Arbeitgebern, den potenziellen Arbeitgebern geredet, die haben sich gemeldet und gesagt, ja, also der kann das und die kann das. Und die haben gesagt, ja, prima, ne, wir suchen erfahrene, ältere Arbeitnehmer und die machen einen guten Eindruck. Scheiße war's, ne? Das klappte nicht. Ne? Und ich kann mir das nur so zusammenreimen, was ich schon vorgetragen habe. Ne? Das ist nimmer hinkriegen. Und das hat auch diese Betreuungsstelle.
Ja. Das ist nicht die eigentliche Geschichte. Also weil die Sache hier, ich finde die gut. Ne? Der Roboter ist gut, die ist einfühlsam. Aber die zeigt aus meiner Sicht nur die eine Seite. Und das eigentliche Phänomen, was dahinter steht noch, also wäre jetzt eine Folgegeschichte halt, ne? Mhm. Weil das ist ja exemplarisch, das sind ja mit Sicherheit keine Einzelfälle. Ne? Und auch wenn man heute von dieser Hängemattenkritik dann hört, ja, als Vieranfänger, ne, wie auch immer, selbst wenn jemand in diesen Schlendrian reingerät, woran liegt denn das? Ne? Das ist eigentlich ein spannendes Thema, mal zu klären, der war ja nicht immer so. Und an irgendeinem Punkt während der Arbeitslosigkeit ist er da eigentlich, ist halt nicht mehr arbeitsfähig oder muss dann erst so ein Arbeit statt Sozialhilfe, wir machen ihn wieder Fit-Projekt belegen oder so. Ne?
Das fände ich mal spannend. Sie ist doch zu Hartz IV sozusagen.
Kann ich da mal kurz einhaken? Also ich glaube nicht, dass er nicht arbeitsfähig ist. Ich glaube, es scheitert ja, diese Arbeit ist ein rares Gut, man muss es erstmal verkaufen, um überhaupt eine Chance zu bekommen, es zu probieren. Und das kann er nicht. Auf der Arbeitnehmerin ist er gar nicht gefragt. Das heißt, die Arbeitgeber sind schon so absurd auf diese Techniken der Selbstpräsentation fixiert, dass nur den überhaupt mal probieren lassen, der dadurch gekommen ist.
Hat es wirklich um
Verkaufen
gelegen? Also ich kann mir das jetzt in dem Moment insofern schwer vorstellen, dass da einer am Verkaufen gelegen hat, weil der Arbeitgeber, der sich an Sie gewandt hat, mit einem Angebot, ja schon eine ganz andere Herangehensweise, du weißt, als ein anderer Arbeitgeber. Der wird ja nicht nur auf solche Sachen gehen, der kannte ja zumindest ungefähr die Persönlichkeit, auf die er sich da einlassen will. Ja. Also muss das ja schon ein bisschen anders noch zusammenhängen.
Aber der erwartet ja schon ein gewisses Selbstvertrauen. Und das ist ja einfach, dieses selbstbewusste Auftreten ist ja heute einfach Satz. Und das war vielleicht erstens früher nicht so. Und zweitens könnte das vielleicht dann tatsächlich in der ersten Hürde zumindest die Leute natürlich, die jetzt jahrelang auch gedemütigt sind und sich gedemütigt gefühlt haben, dann tatsächlich nicht mehr bieten. Naja, als Qualifikation sozusagen, als Einstieg.
Ja. Ja, es kommt ja noch dazu, dass die selbst jetzt gerade eigentlich gar nicht den Job gesucht haben, sondern der kam über sie sozusagen. Dadurch, dass ein Reporter sie entdeckt hat, dargestellt hat und dann kam eben ein Arbeitgeber auf die Idee, das könnten wir doch mal tun. Und es war jetzt nicht unbedingt der Moment in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, ich fange es nochmal an oder ich pack's jetzt nochmal, sondern das kam so ein bisschen dazu. Das kann auch nochmal ein Effekt sein.
Sekunde Start und dann.
Ich habe eigentlich immer gerne nochmal eine fachliche Frage geklärt, beziehungsweise vielleicht auch relativ pragmatisch. Sie arbeiten ja bei einer großen Regionalzeitung. Wie verschaffen Sie sich denn so viel Zeit? Also ich kenne halt Regionalzeitungen auch noch von, das war schon ein bisschen her, aber ich habe das auch gemacht und man hat ja wahnsinnigen Produktionsdruck, ich würde sagen den größten im Printbereich. Haben Sie dann abends die Termine gemacht oder sind Sie noch in Anführungsstrichen so gut besetzt, dass es da, dass Sie sich diese Termine nehmen konnten?
Also zugegebenermaßen habe ich unter den korrekt beschriebenen Rahmenbedingungen da einen Luxusjob. Also ich bin da keinem Ressort jetzt zugeordnet, ne, sondern muss halt mit meinem Chefredakteur leben. Das funktioniert meistens, ne, weil der interessiert sich dafür jetzt auch nicht so arg. Ne, und dann kann ich mir in der Tat die Zeit nehmen, die ich brauche dazu. Jetzt natürlich nicht so riesig, also wenn Brinkbäume ein Jahr durch die Gegend läuft, das würde schwierig werden. Ne? Also sagen wir mal so, ich habe so einen Produktionsrhythmus, so einen im Grunde einen wöchentlichen Produktionsrhythmus. Ne? Also einmal die Woche wäre es nicht schlecht, wenn was im Blatt stünde. Ne? Und ansonsten habe ich halt schon weitgehend die Freiheit, da mir das Zeug rauszusuchen, was ich finde, was wichtig ist. Also es gibt keinen Chefredakteur oder Ressortleiter, die mir permanent auf den Füßen stehen und sagen, du musst das und das und das machen. Das finde ich ganz entlastend im Übrigen.